Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer. Die Fußballwelt, sie steht nicht still, auch wenn die Bundesliga-Saison offiziell abgeschlossen ist. Der 18. Bundesligist für die kommende Spielzeit steht fest. Darüber gibt es einiges zu erzählen. Dann hatten wir das DFB-Pokalfinale am Wochenende und ein Europa-League-Finale mit deutscher Beteiligung. Und deshalb bin ich überglücklich, dass Moritz wieder an meiner Seite ist und wir das Ganze nochmal zusammen aufrollen können. Hallo Moritz.
Moin Anton, ob dafür eine Folge reicht für diese ganzen Themen, die du hier schon so aufgelistet hast, bin ich mal gespannt. Wir versuchen es irgendwie zu komprimieren, aber es gibt natürlich viel zu besprechen und du hast es als erstes gesagt, der 18. Bundesligist steht fest. Ich habe jetzt hier nochmal die Chance, besser als in der vorletzten Folge, den Bundesligisten richtig zu nennen, denn es ist der SC Paderborn. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Jetzt haben sie es dann doch geschafft und es war ein verrücktes Rückspiel, würde ich sagen. Sehr, sehr viel passiert. Wie ist so dein Fazit? Kannst gerne auf alles Mögliche eingehen, denn es war ja teilweise auch kontrovers.
Ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen, ja, ich möchte es fast sagen, geschockt. Ich bin ehrlich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe gesagt, egal wer da in die Relegation kommt, ob jetzt Hannover, ob Elversberg, die es ja sehr souverän dann vermieden haben, oder der SC Paderborn, die Qualität von Wolfsburg über zwei Spiele hinweg ist zu gut für diese drei Teams. Und ich wurde mehr oder weniger eines Besseren belehrt. Und ich habe dieses Rückspiel gesehen und da wirklich viele Gedanken dazu gehabt im Sinne von, was ist hier los? Was ist mit den Wölfen los? Natürlich, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ist so eine frühe rote Karte, gelb-rote Karte gegen Joachim Mehle ein absoluter Killer in dieser Situation. Sind super reingestartet, frühes 1-0, genau was du dir aus Wolfsburger Sicht erhofft hast. Und dann ist dir das Spiel komplett nach der roten Karte entglitten. Und trotzdem bin ich der Meinung, und da bin ich gespannt, was du sagst, so, dass du mit dieser Qualität im Kader dich auch nicht so verstecken darfst. Wenn du weißt, es ist dieses eine Spiel, man hat es im Hinspiel nicht geschafft, trotz spielerischer Überlegenheit für eine bessere Ausgangslage zu sorgen. Aber irgendwie war es mir trotz dieser Unterzahl einfach viel zu wenig und das war richtig erschreckend. Und am Ende kann man sich einfach nur freuen für die Paderborner, die mit Herzblut da gespielt haben. Das ist sicherlich auch ein Zeichen, dass sie jetzt über die 90 Minuten es nicht geschafft haben, da schon den Siegtreffer zu erzielen, auch wenn sie verdammt oft verdammt nah dran waren. Aber alles in allem, auch die Bilder nach dem Abpfiff, die Feierlichkeiten, einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und nach diesem Spiel, rote Karte hin oder her, muss man auch sagen, verdient.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Lass uns gleich nochmal über die gelb-rote Karte detailliert sprechen. Ich würde auch mal kurz sagen, also ich finde, es war insgesamt ein sehr, sehr starker Auftritt von Paderborn im Rückspiel. Das war ja auch so ein bisschen das, was wir thematisiert hatten, was wir überlegt hatten, auch als wir vorher auf diese Relegation geguckt haben. Klar hat Wolfsburg den viel besseren Kader, aber Paderborn hat eine sehr, sehr moderne und offensive und gute Spielanlage und das hat man eben jetzt auch gesehen. Das ist kein Team, dem dann nichts einfällt, wenn sie gegen einen Mann Unterzahl plötzlich irgendwie, die hatten ja 75% Ballbesitz zur Halbzeitpause. Das war ja eine unfassbare Statistik. Und die sind dann halt auch eine Mannschaft, die sich daraus Chancen kreieren kann, die schnell Bälle spielen, die einfach sehr dynamisch sind vorne. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich auch vorher gesagt habe, das ist vielleicht ein Faktor, warum Paderborn es dann doch ziehen kann, gepaart eben mit diesem Rückenwind, den sie automatisch haben als jemand, der Platz 3 in der zweiten Liga quasi eingenommen hat über die ganze Saison oder am Ende dieser Saison. Und ja, so hat sich's dann auch ausgespielt. Natürlich ist die gelb-rote Karte ein entscheidender Faktor gewesen, aber es ist dann eben auch nicht selbstverständlich, dass du es dann so runterspielst. Klar, du hast richtig gesagt, sie haben bis in die Verlängerung gebraucht, aber sie haben auch zweimal Alu getroffen, wo auch schon viel genau. Pech dabei war, dass es vorher nicht geklappt hat. Auch in der Nachspielzeit nochmal Sven Michel, der da an den Innenpfosten spielt und der Ball dann irgendwie nicht reingeht. Es war wirklich ein toller Auftritt und deshalb auch verdient. Aber jetzt lasst uns doch nochmal auf die gelb-rote Karte gucken. erste Gelbe, 11. Minute gegen Mähle, wo er den Ball so mit der Hacke wegspielt. Also weit rollt er nicht weg, der Ball, aber gerne deine Einschätzung dazu. Wir hatten ja gerade diese Kammerwinger-Thematik bei Bayern Real auch. Da war es die zweite Gelbe, in dem Fall war es die erste.
Ich fange mal so an. Ich finde es schon richtig, dass man dafür die gelbe Karte zeigen kann. Was allerdings Dieter Hecking nach dem Spiel ja auch sehr vehement kritisiert hat, kann ich schon auch irgendwo sehen. Denn es ist ja oft so, ich erkläre es gleich genau, was ich meine, aber es ist ja oft so, dass bei so kleineren, ich sage jetzt mal Rudelbildungen in Anführungsstrichen oder so kleinen Disputs auf dem Spielfeld zwischen zwei Spielern, wo dann so ein bisschen sich mal kurz an den Kragen gegangen wird, sagt der Schiedsrichter, hey, kommt her, hier, beide gelb, hört auf mit dem Quatsch, weiter geht's. Jetzt war es in der Szene so ein bisschen dahingehend anders, dass ja Mähle für das Ball wegspielen gelb bekommen hat, was legitim ist, aber in dieser Szene Bilbia ihn ja komplett wegschubst und umhaut. Und dann fühlt es sich ein bisschen merkwürdig an und da verstehe ich zumindest, wo Hecking hin will mit seiner Argumentation, dass da dann genau gleich gemessen wird, weil ob er den Ball jetzt da, wie gesagt, ist unsportlich, ist auch gelb, ist Quatsch, wieso macht er das? Keine Ahnung. Aber das Vergehen war, wenn man das jetzt irgendwie aufwiegen will gegeneinander, wirklich viel, viel weniger schlimm als das von Bilbia. Völlig unnötig, auch so in der 11. Minute. Da sind da drei Paderborner um Mähle rum und Bilbia haut den da um. Finde ich jetzt auch nicht, was Hecking meinte, dass er verwundert ist, beziehungsweise ihm jetzt erklärt wurde, ja, Schubsen ist jetzt keine Tätigkeit mehr. Das war es auch noch nicht ganz, aber völlig unnötig. Und dass da dann so mit zweierlei Maß gemessen wird, da kann ich die Frustration zumindest schon verstehen. Auch wenn es zum einen wahrscheinlich regeltechnisch, zum anderen auch generell in der Situation richtig entschieden wurde, sage ich mal, vom Schiedsrichter. Die beiden Vergehen kann man mit Gelb werten, aber wenn man nur auf diese Situation guckt, wirkt es schon ein bisschen merkwürdig, weil es halt nicht dieses klassische, hey, beide gehen kurz Brust an Brust und sagen und meckern oder schreien sich an oder zoffen sich mal kurz oder schubsen sich beide kurz. Emotionen gehören ja mal dazu, solange man jetzt nicht völlig überdreht. Da normalerweise immer zack, beide gelb, fertig, gut, aus, weiter geht's. Das war halt, weil da jetzt beide gelb bekommen haben für ganz unterschiedliche Vergehen innerhalb weniger Sekunden. Und ich glaube, das ist das, was auch Dieter Hecking so stört. Und da kann ich zumindest verstehen, wo er herkommt in seiner Argumentation.
Also ich habe so verstanden, dass ihn gestört hat, dass es andere Szenen gab im Verlaufe des Spiels, wo man auch schnell hätte gelb zücken können und es dann nicht passiert ist gegen Paderborner. Also das
auch, richtig, stimmt, ja.
Weil, also mit dem, ich verstehe, was du meinst mit dieser Aktion und Bilbia hat ja auch dann eben gelb bekommen. Für mich ist das keine rote Karte, nee. Das ist ein Schubser, das ist nicht rot, da brauchen wir nicht drüber reden. Zeigt für mich dann auch so ein bisschen, dass er sich in seiner ursprünglichen Argumentation nicht so hundertprozentig sicher ist und dann sagt, ja, vielleicht war es ja auch was anderes, vielleicht schiebt nochmal so einen anderen Lösungsvorschlag quasi hinterher. Es ist für mich regeltechnisch in Ordnung, da gelb für Mähle zu geben, weil er eben auch eine schnelle Fortsetzung des Spiels verhindert. Also Paderborn ist ja dazu, die sind da zu dritt zum Ball gerannt, weil sie sofort einen Einwurf ausführen wollten und er den dann last second wegschiebt mit der Hacke, auch wenn es nicht weit weg ist. Und das, also wenn du jetzt einfach den Ball so ein bisschen wegspitzelst und die, das ist in der Paderborner Hälfte, dann werden die nicht so reagieren, wie sie in dem Fall reagiert haben, weil sie einfach gerne das Spiel schnell fortgesetzt hätten. Und man weiß ja auch nicht, ob da vielleicht was Gefährliches daraus entstanden wäre. Das geht ja immer so ein bisschen, spielt da auch mit rein, finde ich. Deshalb finde ich das okay. Ich verstehe schon, dass man sagen kann, da musst du vielleicht nicht zwingend gelb geben. Aber es hatte schon auch ein bisschen was Provokantes, finde ich, wie Mähle da so stehen bleibt, den Ball quasi so durch die Beine rollen lässt und ihn dann so mit der Hacke wegschiebt, kurz bevor der Paderborner da ist.
Genau.
Genau, also ich finde, du kannst, das Einzige, was du bei dieser ganzen Aktion sagen kannst, ist, dass du sagst, muss ich da schon gelb geben, weil ich finde schon, wenn es in der 11. Minute in einem Relegationsrückspiel passiert, dann muss einfach ist der Preis für eine gelbe Karte einfach höher und deshalb muss im Zweifel ein bisschen mehr passieren, dass du so früh eine gelbe Karte zeigst. Eine gelbe Karte in der 10. Minute ist einfach, hat eine größere Bedeutung als eine gelbe Karte in der 60., weil sie das Spiel halt viel früher schon verändert. Und je nachdem, was es für ein Spieler ist und was für ein Spielertyp, kann das natürlich auch dann weitreichende Folgen haben. Wir können ja mal schnell sagen, also die zweite gelbe Karte ist sowohl absolut zu Recht gegeben worden und auch super dumm von Mähle, nach 3 Minuten da so reinzugehen. Er trifft ihn nicht arg, aber er rauscht da rein. Wenn er ein bisschen Pech hat, gibt es da glattrot für, wenn der ihn dann wirklich voll treffen sollte am Knie mit der Sohle. Also einfach eine dumme Aktion und da darfst du dann so nicht reingehen, finde ich.
Für mich viel unverständlicher als diese Diskussion über die erste gelbe Karte, weil da kann man wirklich meinetwegen noch hin und her diskutieren. Ich kann ja auch, also das sind ja auch einfach nur Emotionen, ich kann da ja auch jede Frustration bei Wolfsburg, bei Dieter Hecking und Co. verstehen. Trotzdem, wir haben es jetzt hier gerade relativ nüchtern analysiert und sind beide der Meinung, das ist schon okay, da Gelb zu geben, beim ersten Vergehen jetzt. Und dass dein Spieler dann, wenn er weiß, das ist gerade das Spiel, in dem sich unsere gesamte Saison entweder in eine Katastrophe oder eine Rettung umwandeln kann, 2 Minuten später bei eigener Führung, wissend schon gelb vorbelastet zu sein, so da reinspringt.
Ja.
Da kannst du auch einfach sagen, ja komm, dann lass sein. Also dann, das ist wirklich unglaublich unprofessionell auch, eben, weil diese Aktion von Mähle im Zweifel, ja, also nicht nur im Zweifel, es hat dem ganzen Verein unglaublichen wirtschaftlichen Schaden gebracht, unglaublichen Schaden im so Ansehen und so weiter und so fort. Also, dass Wolfsburg jetzt das Gespött von ganz Fußball-Deutschland ist, hat auch damit zu tun, dass Joachim Mähle einfach 3 Minuten hatte, wo er völlig ohne Überlegen, ohne einmal nachdenken, zweimal richtig dumm gehandelt hat. Und das ist, also da wäre ich viel saurer drauf als auf Felix Zweier, der beim ersten Mal einfach einen Disput an der Seitenlinie, wie es üblich ist und sogar auch regelkonform mit 2 gelben Karten aufgelöst hat.
Ja, aber ich finde auch in dem Fall war es ja nicht so ein, der eine schubst den anderen, dann schubst der andere zurück und dann gibt es diese Standard-Doppelgelb, sondern es waren halt eben 2 verschiedene Vergehen und ich finde es auch nicht schlimm, wenn die dann mit der gleichen Strafe belegt werden, obwohl es 2 völlig unterschiedliche Sachen sind und natürlich ist so ein Gegnerumschubsen schlimmer eigentlich, isoliert betrachtet, als ein Ball wegschieben. Aber für mich ist es völlig richtig gehandelt worden. Wie gesagt, man kann theoretisch da kann man die gelbe Karte stecken lassen bei Mähle. Wenn Bilbia dann meint, er muss ihn umschubsen, gibt es dafür trotzdem natürlich gelb. Aber ja, also für mich war das völlig in Ordnung. Und wie du richtig gesagt hast, es ist mir unbegreiflich, wie Joachim Mähle in so einer Situation, du gehst nach 3 Minuten in Führung. Also nach diesem 0-0 im Hinspiel habe ich mir gedacht, okay, Paderborn ist für mich jetzt ein Ticken favorisiert, weil die zu Hause spielen und weil die Fußball spielen können, weil die nicht sich erstmal hinten reinstellen und dann gucken. Da gab es in den letzten Jahren ganz andere Relegationsteilnehmer, die einfach einfach auch Schiss hatten irgendwie und das sind die einfach nicht. Und dann gehst du da nach 3 Minuten in Führung. Also gefühlt bist du mit einer Führung in dieses Rückspiel gegangen, weil du es direkt nach Anpfiff dieses Führungstor erzielt hast. Und dann 10 Minuten später, also da musst du, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, weil so ein Joachim Mähle, der hat 10-mal so viele Fußballspiele bestritten wie jeder langjährige Kreisliga-Kicker, aber halt eben auf absolutem Top-Niveau. Das ist nicht so, dass der, also klar, Emotionen sind Emotionen, da hast du auch recht, aber die haben so viel Erfahrung auf höchstem Niveau, der weiß, was für Provokationen da passieren können, der weiß, was auf dem Spiel steht, die werden geschult, auch was so, ja, irgendwie, wie verhalten wir uns im Spiel und wenn so und sowas passiert, machen wir das und das und wir bleiben cool, also der ist da auch in dem Sinne ganz anders erfahren als jetzt dein Standard 28-jähriger Kreisliga-Kicker, sondern der ist da auch in dem Sinne eigentlich Profifußballer und dass du dann so eine Aktion bringst, ist völlig bescheuert. Du kannst natürlich, kann es dir passieren, wenn du eine frühe Gelbe kassierst, dass du dann in der 70. Wenn es heiß wird irgendwie, dass du dich dann zu einer Gelb-Roten irgendwie verleiten lässt. Aber dass du da so im Mittelfeld in so einer unnötigen Situation auch da so eine Grätsche auspackst mit ein paar Schritten Anlauf, ist einfach, also völlig misskalkuliertes Risiko und selbstverständlich hat das das Spiel entschieden. Also gegen so eine Mannschaft wie Paderborn, die lässt sich dann hinterherlaufen. Also das war, ich glaube, irgendwie was waren es, 23 Torschüsse zur Pause oder so und eine Handvoll für Wolfsburg, drei Viertel Ballbesitz bei Paderborn, drei, viermal so viele Pässe gespielt. Das ist dann halt auch natürlich unfassbar anstrengend als Wolfsburg. Die hatten ja null Entlastung und irgendwann klingelt es dann halt.
Ja, und da bin ich dann schon ein bisschen in die Analyse gegangen, beziehungsweise habe mir die Frage gestellt, wie ist jetzt gerade der Ansatz bei den Wolfsburgern? Wie ist der Ansatz von Dieter Hecking? Weil willst du wirklich darauf spielen, dass du jetzt als Bundesligist dich da weiter reindrängen lässt und dieses 1:1 dann nach der Pause verwaltest? Weil im zweiten Durchgang kam ja von Wolfsburg wirklich auch gefühlt gar nichts mehr.
Ja.
Und du hast eben noch Leute auf der Bank, einen Amura in der 106. Minute eingewechselt. Ich weiß nicht, ob der irgendwas im Training Dieter Hecking an den Kopf geworfen hat oder so, oder ob die irgendwie ein persönliches Problem haben. Wind, Lindström, alle erst in der Verlängerung gekommen. Na klar, ist dein ganzer Spielplan plötzlich nach 13 Minuten gekippt worden. Aber wenn du merkst, meine Spieler bekommen gar keine Entlastung mehr hin und betteln gefühlt seit Minuten, seit 30, 40 Minuten nur um weitere Gegentore, sorg doch vielleicht durch offensive Impulse wie mit einem Amura oder sowas für mögliche Entlastung. Ob das jetzt das Spiel gekippt hätte nochmal zu Wolfsburger Gunsten, sei mal dahingestellt. Aber das hat mich zumindest sehr, ja, irritiert, sage ich mal. Es ist schwierig, du bist in Unterzahl, aber du musst auch trotzdem den Anspruch haben, wenn du da irgendwie einen 240-Millionen-Euro-Kader zusammen hast, der eigentlich dafür gedacht war, in der Bundesliga oben mal ranzuschnuppern, dass du fußballerisch in der Lage sein willst, dich auch mal zu zehnt in Position zu bringen, wo du selber auch aktiv quasi das Spiel gestalten kannst gegen einen Zweitligisten. Und das war mir einfach viel zu wenig. Klar, das haben wir jetzt die letzten Wochen immer schon über die Wolfsburger gesagt, sonst würden sie ja auch nicht da stehen, wo sie stehen, auf Platz 16 der Bundesliga und auch die letzten Wochen wirklich nicht viele gute Leistungen gezeigt. Aber trotzdem finde ich, dass es dann in diesem Do-or-Die-Spiel, dass da mehr kommen muss. Und das ist ja eigentlich die Geschichte dieses Wolfsburger Abstiegs, dass sie zu keiner Zeit in der Saison nur im Ansatz fußballerisch das auf den Platz bekommen haben, was eigentlich an Spielerqualität bei ihnen im Kader ist, weil da müssen wir nicht drüber reden, da sind einige dabei. Christian Eriksen ist gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Ein Wind hatte schon Saisons mit mit zweistelliger Toranzahl. Amura, von dem habe ich vor 2 Jahren in den höchsten Tönen geschwärmt, weil der Ansätze gezeigt hat, die Europa League oder Champions League reif waren. Und da kam nichts. Und deswegen, wie ich anfangs gesagt habe, bin ich wirklich immer noch ein bisschen geschockt, weil ich nicht glauben kann, was das auch für eine Nichtleistung der Wolfsburger war. Trotz Unterzahl ist mir schon bewusst, aber das war in allen Belangen viel zu wenig.
Ja, also ich finde gerade dieser Punkt mit den Wechseln und auch so ein bisschen mit der Überlegung, was machen wir jetzt mit diesem Spiel? Wir sind jetzt hier mindestens knappe 80 Minuten in Unterzahl, vielleicht mehr. Das habe ich auch nicht verstanden. Also da bin ich komplett bei dir. Erster Wechsel bei Wolfsburg in der 81. Minute. Das ist schon seltsam.
Ja.
Haben dann so ein bisschen die Fünferkette, aus der Mähle dann natürlich weggefallen ist, war dann die Viererkette mit Kuliarakis links hinten. Aber da musst du ja dann auch überlegen, so ein Pecinovic ist jetzt nicht der geborene Konterspieler. Dagim war in der Startelf, von dem halte ich persönlich aber nicht so viel. Ich finde, der verliert einfach viel zu viele Bälle und ist da vorne zu ineffektiv, auch wenn er das Tor vorbereitet hat. Und dann hast du halt mit Zwanberg, mit Sousa und mit Eriksen drei Zentrale. Da hätte man halt durchaus mal einen rausnehmen können früher und halt vielleicht noch einen bringen, weil du hast es ja gerade gesagt mit dem Tempo. Du hast Paredes, der dann als erstes reinkam, Amura, den du auch gut reinbringen kannst, die richtig Tempo haben und die halt so dann auch mal kontern können. Weil Paderborn, die haben jetzt keine elitäre Defensive gehabt in der zweiten Liga. Ich habe es gerade mal nachgeschaut, 45 Gegentore in 34 Spielen. Das ist jetzt nicht schlecht, aber das ist absolut nicht überragend gut. Also Schalke hat irgendwie 31 kassiert. Und da musst du dann halt einfach sagen, okay, die werden so oder so mehr Ball haben. Und wir müssen jetzt bei den Kontern einfach sofort da sein. Du hast mit Christian Eriksen einen, der aus dem Stand die Bälle perfekt einleiten kann in einen Konter. Und dann musst du einfach sagen, okay, wir brauchen jetzt dann Spieler, egal was da passiert ist. Bei Amura hieß es gestern auch wieder, gab wieder irgendwelche disziplinarischen Aktionen unter der Woche. Also vielleicht kannst du dann einfach auf den auch nicht so hundertprozentig bauen. Ich wette auch mit dir, das ist einer der allerersten, der da aus der Tür raus ist.
Ja, beim Wolfsburg. Ich kann mir jetzt schon sagen, hier Transfer-Show schon mal vorweggenommen. Der ist weg.
Genau, also da wird es einige geben, die, glaube ich, sofort weg sind. Aber, sorry, also auch ein Jesper Lindström hatte am Ende ja noch diese nicht Riesenchance, aber wurde dann zu einer sehr, sehr knappen Gelegenheit. Macht da sehr gut, diese Abnahme da von der Strafraumkante, die ganz knapp drüber geht. Aber auch er ist einer, der halt mal in 1 gegen 1 Duelle gehen kann, der halt auch mal irgendwie so einen Konter irgendwie vortragen kann. Und das verstehe ich dann gar nicht, wie man es da nicht schafft, irgendwie diesen Switch zu machen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt das annehmen und müssen da mal dann gucken, wie wir so schnell wie möglich dann da reinkommen in dieses Spiel und irgendwie dann unsere Möglichkeiten rausspielen. Und das wäre halt für mich durch Konter, durch schnelle, lange Bälle nach vorne gewesen. Und dann musst du halt erstmal einem Amura, vielleicht auch einem Dagim, wenn er drauf bleibt, hinterherrennen. Paderborn, wie gesagt, mit einer Fünferkette, da sind die Außenspieler auch sehr weit aufgerückt. Da wäre was drin gewesen, glaube ich. Aber da haben sie irgendwie überhaupt nichts hinbekommen. Viel zu weit drin. Es war auch sehr bezeichnend. Erik Meyer ja bei Sky, der Co-Kommentator, da war irgendwann Ende der Verlängerung, hatten die Paderborner vorne einen Freistoß. In der Nachspielzeit, glaube ich, schon am Strafraum-Eck. Und die standen da, glaube ich, mit 3 Paderbornern und 7 Wolfsburgern auf einer Linie quasi in den 16er rein, wie so eine 7er-Kette hinten drin. Und Erik Meyer hat gefragt, warum brauchst du jetzt hier 6, 7 Leute, die da hinten drin stehen?
Ja.
Also, das sind 3 Paderborner, die werden den Ball halt, die werden den kurz ausführen und Richtung Eckfahne gehen, dann läufst du da mit 3, 4 Mann drauf und der Rest kann ja schon mal ein bisschen nach vorne schieben, falls da der Ball erobert wird. So war es dann auch. Und dann dauert es halt auch zu lang. Das ist irgendwie komisch gewesen. Ich weiß nicht, ob das die Ansage war von Dieter Hecking oder ob das irgendwie so im Spiel dann sich ergeben hat, aber so konnte es halt auch nichts werden. Also, man kann denen sicher wehtun mit Kontern, aber irgendwie haben sie es verdallert.
Ja, gefühlt auch gar nicht versucht. Und das ist ja das, was du auch gerade herausgearbeitet hast und was mich auch so am meisten stört. Und hinzu kommt ja auch noch der Aspekt, dass natürlich diese 10 diese 9 Feldspieler dann noch sich da über 75 Minuten den Arsch aufreißen müssen und Wege machen müssen. Die sind ja auch zu Recht irgendwann ein bisschen platt. Und da irgendwie nochmal frischen Wind reinzubringen.
Ja, voll. Ja,
erst in der 81. Minute und dann irgendwann hinten raus in der Verlängerung, wenn du dann schon hinten liegst. Also, keine Ahnung. Ist für mich komplett unverständlich. Und ich finde, da darf man dann Dieter Hecking, ich mag ihn, aber da muss man sogar ihn auch mit in die Verantwortung nehmen, weil das waren für mich einfach absolute Fehler. Also, ich weiß nicht, du hast ja gerade gesagt, ob das jetzt seine spezifischen Ansagen waren, weiß man ja jetzt im Grunde nicht. Aber es wirkte wirklich so, als wenn die, oh nein, Mist, jetzt sind wir in Unterzahl. Wir ziehen uns ganz weit zurück und hoffen, wie so ein angeschossenes Reh, dass der Alligator Paderborn uns nicht komplett auffrisst, sondern wir noch irgendwie weghumpeln können. Also, keine Ahnung, das ist doch Quatsch. Also, so kannst du doch nicht in so ein Spiel reingehen. Und das ärgert mich richtig, auch wenn ich jetzt nicht emotional da verbunden bin mit den Wolfsburgern. Im Gegenteil, aber das ist so, was macht ihr denn da? Das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Was man aber richtig Schönes noch erwähnen kann, finde ich, die gegenüberliegende Seite, nämlich die Paderborner und vor allem Ralf Kettemann, der Trainer, der Paderborner. Was für eine Geschichte, was für ein Erfolg für ihn. Unfassbar sympathischer Typ. Der vielleicht gefühlt steilste Traineraufstieg der letzten Jahre. Letztes Jahr noch Karlsruher A-Jugendtrainer gewesen. Jetzt die Paderborner übernommen vor der Saison und jetzt den riesigen Erfolg gefeiert. Was es ihm bedeutet hat, was es den Fans bedeutet hat, was es der Mannschaft, dem ganzen Umfeld bedeutet hat, hat man, wie gesagt, nach dem Abpfiff gut erkennen können. Und für Ralf Kettemann insbesondere, genauso wie natürlich für alle Paderborner, freut es mich einfach enorm, weil, wie anfangs schon gesagt, es war dann gerade auch über die gesamte Spielzeit gesehen absolut verdient und einfach ein unglaublicher Erfolg, der mich immer noch stutzig zurücklässt, weil ich dachte, na, Wolfsburg hat es in die Relegation geschafft und mit der Qualität kann da eigentlich kommen, wer will, und sie werden es ziehen. Es ist ja auch der erste Zweitligist seit Union Berlin 2019, die mal wieder ein Spiel oder halt eine Relegation mit Hin- und Rückspiel gegen einen Bundesligisten gewinnen konnten. Damals Union noch mit 2 Unentschieden gegen Stuttgart, weil es die Auswärtstorregel da noch gab. Deswegen, klar, in die Relegation schaut man immer so rein im Sinne von, na, vielleicht, also viele halten es dann ja mit dem Underdog und ich glaube, es war jetzt hier ähnlich, aber vor den beiden Spielen hat man wahrscheinlich, haben 80-90% gesagt, ja gut, aber die Klasse von Wolfsburg ist wahrscheinlich schon einfach zu gut am Ende. Die wird sich schon irgendwie durchsetzen in diesen 2 Spielen. Pustekuchen. Also tolle, tolle Leistung von den Paderbornern und eben auch allen voran Ralf Kettemann.
Ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Fand auch die Feierlichkeiten schön. Ich habe gerade den Namen des sportlichen Leiters nicht mehr im Kopf, aber auch der da im Interview auf dem Feld direkt nach Abpfiff sehr, sehr sympathisch. Da gesagt, er ist einfach nur scheiße glücklich, fand ich irgendwie einfach sehr, sehr real und mal so ein bisschen, da merkst du richtig, was das auch für ein kleiner Verein ist eigentlich und dass die dann so, ja, so feiern dürfen, ist schon schön und ja, haben sich, wie gesagt, verdient. Gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, ist jetzt eher dann vielleicht ein Downgrade für die Bundesliga, wenn Elversberg und Paderborn, wenn da halt 2 sehr kleine Vereine hochkommen. Aber ich habe es ja neulich auch über Heidenheim gesagt, das gilt dann gerade für Elversberg, finde ich auch, dass du sagst, wenn du es halt über Jahre einfach sehr, sehr gut machst, dann verdienst du es dir, da oben reinzukommen. Und wenn du es dann schaffst, dich zu etablieren, wie es Union zum Beispiel geschafft hat, dann ist das absolut verdient und dann gehörst du da auch hin. Also dieses, das ist ja eigentlich, eigentlich eine schöne Parallele von Wolfsburg, dieses Too Big to Fail, jetzt auch bei West Ham zum Beispiel in der Premier League, dass es einfach diese Giganten gibt, wo du sagst, ja, das kann ja gar nicht schiefgehen, dafür sind die einfach zu gut. Ja. Also wie sollen die denn absteigen? Das hat sich jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt, dass das eben nicht mehr existiert und dass wenn du genug Scheiße baust sportlich, dann wirst du eben auch irgendwann dafür bestraft.
Ja, und ich bin sehr gespannt. Wir haben ja schon gesagt, so Spieler wie Amura, da ist es ja gefühlt schon zu 110% sicher, dass die den Verein verlassen werden. Da werden viele, viele weitere noch folgen. Auch zum Beispiel ein Pečinović, der wirklich ganz, ganz tolle Anlagen gezeigt hat. 21 Jahre jung, sicher auch sich ein bisschen Hoffnung machen kann, was die deutsche Nationalmannschaft in der Zukunft angeht. Der will ja wahrscheinlich jetzt auch nicht zweite Liga spielen. Also da bricht wahrscheinlich vieles weg. Ein Eriksen, Lindström, Wind, kann man ja eigentlich durchgehen. Das sind ja keine Spieler, die gesagt haben, wir kommen zu Wolfsburg, um dann den Wiederaufbau in Liga 2 zu schaffen, sondern die wollten eher in Richtung Europa. Und auf dem Papier haben sie auch die Klasse, aber irgendwie hat das die gesamte Saison über wie so ein zusammengewürfelter Haufen gewirkt, der einfach überhaupt nicht miteinander ja warm wird, zumindest fußballerisch auf dem Platz. Und jetzt haben sie die Quittung eben bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ist ja ähnlich wie zum Beispiel mit Düsseldorf, dass da in Liga 3, jetzt bei Wolfsburg in Liga 2, einfach ein riesiger Umbruch stattfinden wird, ob man will oder nicht, einfach auch, weil finanzielle Mittel andere sind und, und. Also ja, das wird sehr, sehr spannend zu mitverfolgen. Zu sehen und wir werden es natürlich hier alles bei Zeiten aufarbeiten.
So, Anton, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde voll gemacht. Jetzt darfst du endlich über deine Bayern reden, endlich übers Pokalfinale.
Endlich wieder Doublesieger. So schön. Das erste Mal seit 2020 die Bayern wieder DFB-Pokal. Gewinner gegen einen VfB Stuttgart, der sie in der ersten Halbzeit aber mal ganz schön vor Probleme gestellt hat. Am Ende steht dieses 3:0 für die Bayern. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber ich würde sagen, nach der zweiten Halbzeit insbesondere dann doch irgendwo auch verdient. Oder wie hast du es gesehen?
Auf jeden Fall verdient. Gehe auch mit, dass die Stuttgart das gut gemacht haben. Am Ende leider dann, finde ich, kein Pokalfinale, was jetzt irgendwie in die Geschichte eingehen wird, außer dass die Bayern endlich ihre erbärmliche Pokalmisere beenden konnten. aber sonst finde ich leider keins, das jetzt groß Schlagzeilen geschrieben hat, außer dass man sagen kann, Kane mal wieder überragend Hattrick erzielt. Und irgendwie Leon Goretzka hat es nach dem Spiel auch gesagt, dass Kane ihm vor dem Spiel schon gesagt hätte, so, keine Sorge, in deinem letzten Spiel werden wir hier nicht das Spiel verlieren, dafür sorge ich persönlich. Und das hat er dann auch gemacht. Also leider dann die Bayern schon klar besser, wie sie es in den letzten Spielen gegen Stuttgart auch immer waren. Aber ja, trotzdem eine tolle Saison von den Stuttgartern. Die Bayern jetzt mal wieder da, wo sie hingehören, auch was die eigenen Ansprüche angeht. Aber der VfB, der kann das, glaube ich, relativ schnell abhaken, weil sie ja die Champions League trotzdem fix gemacht haben.
Ja, absolut. Also ich meine, unfassbare Leistung von den Stuttgartern, auch jetzt back-to-back im Pokalfinale zu sein, eins davon gewonnen, eins gegen dann am Ende doch etwas zu starke Bayern verloren. Wie gesagt, dieses 3-0 finde ich fast schon einen Ticken zu hoch. Klar, der Elfmeter dann in der Nachspielzeit, der macht dann eben den Deckel nochmal drauf. Die Tore von Kane schon irgendwie auch der Wahnsinn wieder, weil bis zum 1-0, dieser Kopfball nach schöner Vorarbeit von Olise, hatte er, glaube ich, noch gar keinen Abschluss. Und das sind dann eben diese Top-Stürmer, die mit zwei, drei Situationen ganze Spiele, in dem Fall ein ganzes Finale, auf ihre Seite ziehen können für ihren Verein. Fast schon schade, dass vor dem 2-0 nicht sein erster Schuss da schon reingegangen ist. Da wäre die Schlagzeile für dich da gewesen, denn das wäre ein absolutes Traumtor gewesen. Aber auch so fand ich das 2-0 übrigens überragend. Also wie er die erste Bewegung macht, da den Ball mit links in der Drehung sich schon perfekt vorlegt. Das ist einfach Weltklasse. Und das ist dann genau diese Klasse, die der Titel holt. Gerade national waren die Bayern in dieser Saison einfach auf einer anderen Ebene als alle anderen Teams. Und ja, die fast schon normale Konsequenz daraus ist, dass sie jetzt endlich sich wieder Double-Sieger nennen können. Das war schon, hat man auch so gespürt, so ein bisschen eine Sehnsucht nach diesem Pokal im Verein und rund um den Verein zu spüren, weil es auch immer wieder empfindliche Niederlagen gab im DFB-Pokal hier und da. Ne? Also da hatten wir, was war es, Saarbrücken, glaube ich, ne? Und zum Beispiel
ja, Saarbrücken.
Dieses Ding gegen Freiburg, wo Musiala in der Nachspielzeit den Ball ganz bitter gegen die Hand bekommt und dann Elfmeter gepfiffen wird. Also immer mal
Leverkusen,
wieder so.
Stimmt. 0-1 da.
Leverkusen, wo
auch
Neuer
völlig
rot
überlegen
bekommt.
Gewesen und dann, genau.
Genau, also auch nachdem Neuer schon rot hat, völlig überlegen gewesen.
Ja, Nathan Teller Kopfballtor, das sieht man auch nicht alle Tage.
Mhm, das hat wehgetan. Aber ja, du hast es genau richtig gesagt. Also jetzt sind sie quasi wieder da, wo sie auch nach eigenem Anspruch hingehören. Und ja, ich glaube, so kann man das Pokalfinale dann am Ende auch schon zusammenfassen, weil es war eine Masterclass von Harry Kane in Sachen Effizienz. Und ich fand auch in der ersten Halbzeit zum Beispiel Jonas Urbich, den kann man vielleicht nochmal ansprechen, auch stark, hat das ein oder andere Ding rausgeholt,
ja.
Der ja für Neuer gespielt hat. Übrigens, inzwischen ist es ja raus. Neuer wurde nominiert und eventuell hat das einer von uns hier im Podcast gesagt, von Julian Nagelsmann. Also,
ist dann nur zum Halbfinale fit, hoffentlich. Schauen wir mal.
Ja, wenn davor dann Urbich spielt, der ja scheinbar auch als vierter Keeper mitkommen soll. Egal.
Aber nur als Trainingstorhüter.
Ja, das stimmt schon. Aber genau, das ist dann nochmal Thema zu späterer Stunde. Da werden wir auch nochmal in Richtung WM blicken. Aber genau, die Bayern krönen sich zum Doublesieger und das, muss man sagen, vollkommen verdient.
Ja, also das Gefühl, das du jetzt hast mit endlich mal wieder Pokalsieger nach ein paar Jahren nicht, ist das, was ich habe, wenn die Bremer die erste Runde überstehen. Es ist dann immer so, ach geil, zweite Runde, das war doch eigentlich eingeplant.
Ja genau, da sind wir schon wieder
so
Meister.
So fühlt sich das an.
Ist ja cool. Hier.
Ihr auch hier.
Gut gemacht.
Ja.
So, weiter geht's.
Nee, von daher kann ich da mitfühlen. Also da sind wir quasi Brüder im Geiste.
Ja, es ist schön, dass du diese Art von Emotionen auch wirklich ja, kennst und auch weißt, wie sich das anfühlt. Das ja. bedeutet mir viel.
Viel bedeutet hätte, glaube ich, auch ein Finalsieg des SC Freiburg in der Europa League. Aber ähnlich wie das Pokalfinale war auch das leider eine relativ einseitige Angelegenheit. Noch ein bisschen einseitiger, würde ich sagen, als das DFB-Pokalfinale, als sie da eben mit 0-3 verloren haben in Istanbul gegen Aston Villa. Anton, also ich glaube, da sagt man oder übertreibt man nicht, wenn man sagt, da hatten sie eigentlich von vorne bis hinten nicht wirklich eine Chance, in dieses Spiel reinzukommen, oder?
Leider nicht. Leider war es dann am Ende doch deutlich zu wenig, beziehungsweise der Gegner zu stark. Ich muss trotzdem sagen, also ich fange mal so rum an. Ich war ein bisschen davon enttäuscht, dass die Freiburger gefühlt ein bisschen gehemmt wirkten. Lag aber, wie gesagt, auch an der Klasse von Aston Villa. Also gerade die ersten Minuten, also haben sie sehr geschwommen. Dann haben sie, finde ich, ganz gut reingefunden in das Spiel und waren auch so ein bisschen dran und hatten hier und da mal auch so kleine Vorstöße, noch nichts Großes. Aston Villa deutlich besser gewesen, keine Frage. Aber dass dann vor der Halbzeit mit einem fast Doppelschlag, ne, 41. und dann in der 45. plus 3, zwei so Traumtore dir plötzlich aus dem Nichts quasi den Stecker ziehen. Es war nicht aus dem Nichts, sie haben da auch wirklich drum gebettelt, dann hinten raus, muss man sagen, in Halbzeit 1. Aber der muss ja von Buendia dann auch nicht so perfekt in den Winkel fliegen. Lass ihn doch einmal noch vorbeifliegen, ja. Dann bist du mit 0-1 hinten, sagst, räumst dich nochmal auf, sagst, okay, Mist, haben hinten raus ein bisschen den Faden verloren in den ersten 45 Minuten, aber hey, lass nochmal neu ordnen, eine Flanke, ein abgefälschtes Ding und wir sind wieder da. Und so ist dann halt, gehst du rein und sagst, ja, Mist, wir sind viel schlechter und liegen auch noch 0-2 hinten. Wird, glaube ich, ein bisschen eng hier das Ganze. Und dann, ja, nahm es halt so ein bisschen seinen Lauf, also in Halbzeit 2, da ist nicht mehr viel passiert. Es war vom Spielverlauf, finde ich, schon in einer gewissen Art und Weise ein bisschen unglücklich, aus genannten Gründen. Ne? Der Zeitpunkt dann auch noch gerade dieses 0-2, natürlich ein traumhaftes Tor, genau wie das von Thielemanns vorher. Aber es war schon overall fast leider ein kleiner Klassenunterschied.
Ja, ich finde gerade diese Tore, das 1-0 auch sehr, sehr schön kombiniert da. Und dann Rodgers mit der Direktabnahme, Buendia natürlich nochmal vielleicht eine Schippe draufgelegt mit dem Schlenzer. Das ist dann halt so symptomatisch eigentlich. Und das sind dann so genau die Spiele. Auch im Detail, auch in kleinen Aktionen hast du den Qualitätsunterschied hier und da schon gesehen. Und da kann man nochmal betonen, Freiburg ist ja trotzdem eine sehr gute Mannschaft. Mit guten Spielern, auch mit einem guten Spielsystem. Aber Aston Villa halt einfach nochmal qualitativ auf einem anderen Level. Und dann, selbst wenn du sagst, okay, das Spiel läuft so 50-50, was es vielleicht nicht ganz war, dann hast du halt ab und zu einfach diese Unterschiedsspieler oder einfach diese Aktion, wo dann die individuelle Klasse rauskommt, ist gerade wirklich absolut insane Floskel und wirklich Phrasenschwein hoch 1000, was ich hier erzähle, aber das ist dann so. Dreht sich ein Buendia, der letztes Jahr Rotationsspieler war bei Bayer Leverkusen und da nicht wirklich viel beigetragen hat, der legt sich den Ball dann auf links und rohrt ihn in den Winkel. Das ist dann leider dann oft einfach der Unterschied. Ich finde, so die Anfangsphase war nicht schlecht von Freiburg. Da hatte man schon so ein paar zumindest Aktionen nach vorne. Aber dann war eigentlich die Messe gelesen und dann auch in der zweiten Hälfte war es schon auch wirklich ein sehr, sehr souveräner Auftritt von Aston Villa, die dann auch höher hätten gewinnen können, ganz locker. Haben dann die Chancen teilweise auch liegen lassen. Schade für Freiburg, aber sie haben ja die Conference League Quali, da ist ja noch was möglich. Kopf hoch, SC, war eine Wahnsinnssaison. Ich habe ja auch neulich gesagt, was da allein finanziell rausgesprungen ist bei dieser Europareise. Deshalb, glaube ich, wird man da vielleicht nach dem Spiel kurz eine Träne verdrückt haben, aber ein paar Tage später waren es dann eher Freudentränen.
Ich denke auch. Also ich meine, DFB-Pokal-Halbfinale, Europa-League-Finale, Bundesliga Platz 7, wenn das jemand vor der Saison zu den Freiburger Verantwortlichen gesagt hätte, dann hätten sie gesagt, komm, Hör auf. Also klar, wäre ganz cool, würden wir schon nehmen, aber lass uns erstmal versuchen, die ersten Runden da zu überstehen und in der Bundesliga irgendwie halbwegs gesichert im oberen Mittelfeld zu stehen. Also wie diese Saison aus Freiburger Sicht gelaufen ist, da kann man eigentlich nur mit zufrieden sein. Natürlich tun solche Niederlagen, wenn man auch so nah dran war, erstmal vielleicht sogar noch mehr weh als dann über lange Zeit ein, weiß ich nicht, Ligaphasen aus oder so. Aber was diese Mannschaft erreicht hat, wie sie auch teilweise gespielt hat, richtig tollen Fußball gezeigt, auch auf internationaler Ebene, richtige Feste gefeiert hat, wo auch das ganze Stadion dann diese Mannschaft zu Recht so unglaublich gefeiert hat, das ist einfach Wahnsinn und da kann man richtig, richtig stolz drauf sein als Freiburg-Fan und generell als deutscher Fußballfan, finde ich. Und ja, am Ende war in diesem Finale dann einfach nichts zu holen, das muss man sich dann irgendwo auch eingestehen. Ganz lustiger Side-Fact übrigens noch. Jadon Sancho wurde eingewechselt bei Aston Villa und es war für ihn das dritte europäische Finale in Serie in allen drei Wettbewerben. Angefangen mit der Champions League, über die Conference League und jetzt in der Europa League. Seine Bilanz: 2 Siege, eine Niederlage. Moritz, hast du noch alle Spiele parat?
Ja, das war natürlich 24 der BVB gegen Real,
Vollkommen
oder?
richtig, ja.
Champions League 0-2, glaube ich.
Gut.
Letztes Jahr Chelsea, oder? Conference League?
Letztes Jahr Chelsea.
Habe ich aber gar keine Ahnung, gegen wen die gespielt haben, muss ich
Ja,
sagen.
kann ich gut verstehen. Ich muss da auch
Conference League
noch mal
sage ich
nachdenken.
Ludogorets-Razgrad.
Ganz nah dran, es war Real Betis Sevilla.
Ah, okay, krass.
Und Sancho hat sogar getroffen, auch damals eingewechselt worden.
Wäre doch mal einer für den BVB, sag
Ja,
ich.
ich denke auch. Also dann kommen sie vielleicht wieder in ein europäisches Finale. Und das muss dann ja die Champions League sein. 4-1 hat Chelsea da gewonnen. Und genau, jetzt eben das Europa League Finale. Ich würde mich wundern, ich habe es, glaube ich, jetzt, ich habe es jetzt nicht Fakten checken lassen oder selber gecheckt. Aber mich würde wundern, wenn das schon mal jemand geschafft hat, innerhalb von 3 Jahren 3 Finals in jeweils den 3 verschiedenen europäischen Wettbewerben, ist schon eine interessante Statistik.
Ja, vor allem, weil es den dritten ja noch gar nicht so lange gibt.
Ja, stimmt.
Also, das ist dann tatsächlich schwierig. Ganz kurz, ich weiß nicht, wie das noch niemand irgendwie überlegt hat. Egal, wo Sebastian Kehl hingeht, wird ja Jadon Sancho folgen, oder? Also, weil das war ja die Connection. Das kann man ja jetzt schon mal eigentlich, also wer irgendwie bei Polymarket oder so ein Konto hat, rein da. Also wirklich ein bisschen Geld rein. Das ist ja sowas von easy.
Ja,
Easy
ich meine,
Money.
also hätte er letztes Jahr, wäre er da in Tottenham ausgeliehen gewesen, hätte er letztes Jahr schon die Europa League gewonnen. Ne? Das darf man ja auch immer nicht
Ja.
vergessen, nur weil die jetzt gerade so nicht abgestiegen sind. Und West Ham, der zweite Sieger der Conference League 2020-23, ist jetzt abgestiegen. Also, das ist
Ja.
wirklich auch ein Zeichen davon, wie stark dann doch die finanzielle Kraft der Premier League Clubs im Vergleich zu anderen Teams auf so mittelgroßer europäischer Ebene ist. Es ist ja auch jetzt immer noch so, dass sowohl Champions League als auch Conference League auch von englischen Vereinen gewonnen werden können. Also man sieht jetzt doch schon über die letzten Jahre, dass diese enorme finanzielle Kraft der Engländer doch so ein bisschen Überhand nimmt, auch im europäischen Fußball. Obwohl es in der Champions League noch nicht ganz so aussieht, ne? Also da gewinnen schon eher noch gerade die anderen auch
Ja,
häufig.
kurze Quizfrage für dich. West Ham, welchen Kaderwert hatten die jetzt zum Ende der Saison und auf welchem Platz der Premier League Kaderwerttabelle stand man da?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich gehe einfach mal mit sowas wie 680.000. Nee,
Millionen
also
meinst du
680
wahrscheinlich.
Millionen, sorry, genau.
Das ist
1000
ein bisschen
Millionen.
über.
Nein, 680 Millionen, so.
Nee, es sind 363 Millionen.
Okay.
Also nur schlappe 140 oder 130 mehr als der VfL
Ja,
Wolfsburg.
kein Wunder, dass sie da absteigen.
Ja, und damit reicht es dann in der Kaderwerttabelle der Premier League für welchen Platz am Ende der Saison?
Ich würde sagen, sowas wie 13.
17.
Was?
Yep.
Nein.
Die schlechteste oder die am wenigsten wertvolle Mannschaft der Premier League ist Absteiger Burnley mit 252 Millionen Euro. Haben in dieser Saison ihren Kaderwert auch um knapp 30% gesteigert. Also das muss man auch erstmal schaffen.
Natürlich.
Abgeschlagen, absteigen. Wobei, ja, doch relativ abgeschlagen. Ja. Da sind Zahlen dabei, das ist Wahnsinn. Sunderland reingegangen in die Saison mit 87 Millionen Kaderwert.
Ja.
Gesteigert um 337% auf 381 Millionen. Haben sich ja auch für die Europa League qualifiziert als Aufsteiger, ja, Sunderland.
Das war jetzt ja auch wieder so bei dem Aufstiegsspiel der Championship zur Premier League. Da ist dann das entscheidende Tor, das Tor zu, was waren es, 200, 300 Millionen?
Ja, weil 230 du halt diese, Millionen oder so, ja.
Genau, weil du eben die ganzen TV-Gelder und Co. dann als Premier Leagueist bekommst. Und deswegen, also daran sieht man es ja schon auch jetzt, also was Nottingham Forest da zum Beispiel vor ein paar Jahren dann gemacht hat, ne, einfach mal aufgestiegen und was waren es, 200, 300 Millionen oder so ausgegeben, gefühlt, nicht ganz so viel, aber schon sehr, sehr viel. Also das ist ja, wie gesagt, das sind ja Zahlen, die in Deutschland nicht mal oder vielleicht irgendwie mal so gerade die Bayern zusammenkratzen und sonst niemand von ansatzweise nur träumen kann. Da sieht man ja die Dimensionen.
Ich finde auch, sorry, da musst du auch, finde ich, Transfermarkt.de mal als Plattform hinterfragen. Wenn Nottingham Forest nach dieser Saison, die sie gespielt haben, die ja auch gerade in der Hinrunde wirklich absolut grausam war, ihren Kaderwert von 414 Millionen auf 568 Millionen steigern. Die haben um fast 40% ihren Kaderwert gesteigert, laut Transfermarkt.de. Das ist ja immer alles Transfermarkt.de's Einschätzung sozusagen. Ja, sorry. Also weiß ich nicht, ob das dann so akkurat ist. Ja, auch Chelsea mit 1,16 Milliarden auf Platz 10 gelandet am Ende.
Das ist so ein Quatsch,
23% gesteigert.
Ja, es ist alles so inflationär, falsch auch dann teilweise. Es ist komplett.
Du musst halt in der Premier League, allein in der Premier League zu spielen, reicht, um deinen Marktwert zu steigern. Das ist völlig egal, ob du gut bist oder nicht.
Ja.
Also sobald du aufsteigst, auch als Spieler, weißt du, zumindest in der Betrachtung von Transfermarkt.de, ist dein Marktwert dadurch, steigt der. Du kannst wirklich eine Saison Grütze spielen und absteigen, du bist trotzdem teurer. Eine Saison überragend aufspielen, das geht nur hier in der Zweimannmauer.
Mhm.
Und trotzdem steigert sich unser Marktwert nicht, Anton. Was ist da los?
Ja, wir bleiben einfach auf dem Boden. Das ist der Unterschied. Und wir sind ja nicht Moritz Angry und Anthony Drabson. Sonst wäre unser Marktwert schon in die Millionenhöhe gestiegen. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Irgendwie ist jeder Engländer sofort schon mal, wenn er gerade aus der Jugendakademie hochgezogen wird, 20 Millionen mehr wert als jeder deutsche oder niederländische oder was auch immer, spanische Stürmer.
Ja.
Dementsprechend kennt man natürlich vor allem Timothy Small Service, der da mal eine Zeit lang als Meme gehandhabt wurde.
Mhm.
Und das ist natürlich auch Teil des Ganzen, aber ja, die Two-Man-Wall bleibt standhaft. Genau.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht nächste Saison einfach mal die Two-Man-Wall, eine Folge nur auf Englisch, nur Premier League und dann kommen da die Sponsorenanfragen rein.
Sofort Sponsorenverträge, Haus geschenkt auf Ibiza. Ja. Also Leute, wenn ihr noch Wirtschaftstipps braucht, dann auch gerne hier wieder einschalten, wenn es die nächste Folge gibt, denn hier bekommt ihr wirklich alles, was man braucht und was man wissen muss.
Nächste Folge ist ein gutes Stichwort, Anton. Die wird auch in den nächsten Tagen kommen und da wählen wir unser Team der Saison in der Bundesliga. Das auch immer, finde ich, eine sehr spannende Folge, so ein bisschen Revue passieren lassen, welche Spieler haben auf welcher Position, ja, eigentlich über allen anderen gestanden. Da bin ich auch sehr gespannt, ob du es schaffst, einen Nicht-Bayer aufzustellen. Also bleib da auf jeden Fall dran.
Ich gebe mir Mühe. Ich habe dir heute schon gesagt, klar, eigentlich muss man ja vorne irgendwie Harry Kane nehmen, aber ich will mich nochmal hinsetzen und ein bisschen gucken. Vielleicht kann man ja auch Picks nehmen, die einfach ein bisschen, ja, was heißt jetzt nicht nischiger sind, jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, aber die vielleicht auch in ihren Vereinen einfach ähnlich großen Stellenwert für irgendwelche Erfolge dargestellt haben, wie es Harry Kane getan hat. Aber
ja,
ja, ich finde auch, setze mich da noch mal ran und bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Am Ende kommt Leroy Sané noch über rechts.
Das wollte ich gerade sagen, der spielt nicht mehr in der Bundesliga, den will ich
Ach,
nicht.
Ach Mist, guck mal, jetzt, wir sind schon Elf so connected, lesen. Dass ich dir aus Versehen die Sachen schon wegnehme, die du noch sagen willst.
Ja, ja, genau. Ich habe mir auch gerade die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht, mir schon ein paar Spielernamen aufgeschrieben und habe mir dann auch gedacht, eigentlich, ich will nicht, es soll ja keine Elf sein, die besten Spieler der Bundesliga.
Genau, ja.
Sondern es ist eine Elf, wer hat in der Saison 2025, 2026 auf dieser Position am besten gespielt, und das kann dann, finde ich, auch mal so ein bisschen in Anbetracht der Teamerwartung irgendwo auch, ja, gesehen werden. Du, klar, du musst jetzt nicht von einem Absteiger den besten Spieler nehmen, nur weil er besser war als der Rest, aber es kann ja auch Spieler geben, die so ein bisschen overperformed haben und was man nicht auf dem Schirm hatte. Und deshalb, glaube ich, wird es bei mir da auch ein bisschen bunter, als man vielleicht gedacht hat.
Absolut, also der Relegations-MVP jetzt zumindest vom Rückspiel, wahrscheinlich Laurin Kurda, der hat wirklich abgerissen, ja. Nicht nur wegen seines Tors.
Ja.
Also sowas könnte da auf euch zukommen. Dementsprechend freue ich mich auch sehr drauf, ich hoffe ihr auch, und sage erstmal wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank dir, Moritz. Bis ganz, ganz bald mal wieder. Die Bundesliga zwar offiziell in der Pause, aber die Two-Man-Wall natürlich nicht.
Genau so sieht's aus. Danke euch, danke dir, Anton, und bis ganz bald.
Folgt uns.